Vielen Dank euch. Ist es schön, wieder hier zu sein? Ich muss den Moment mal ein paar Sekunden lang genießen, glaube ich. Müsst ihr jetzt kurz aushalten. Ich habe euch vermisst. War jetzt gefühlt wirklich für mich eine lange Pause in verschiedenen Ebenen. Ich musste jetzt tatsächlich, als ich mich wieder vorbereitet habe auf den Gottesdienst, echt überlegen, wo waren wir denn stehen geblieben? Und wann waren wir denn stehen geblieben? An dieser Stelle erstmal ein ganz, ganz herzliches Dankeschön an alle, die sich über den Sommer hinweg, jetzt in den August, über unsere Summer Specials engagiert haben, durch alles im Hintergrund, auf der Bühne, lehrend, singend, Technik organisierend. Ganz herzlichen Dank, dass ihr das über den Sommer auch so, das Gemeindeleben, das so wertvoll ist, aufrechterhalten habt. Ja. Jetzt hattet ihr dadurch 2 Sekunden zum Nachdenken. Wo waren wir denn stehen geblieben? Der Schulanfangsgottesdienst ist ja erst nächste Woche, aber man macht ja trotzdem zum Schuljahresanfang immer so Ergebnissicherung. Ja, können wir ja auch mal machen. Ich musste tatsächlich ein bisschen nachdenken. Und das letzte Mal, als ich so klassischerweise hier vorne stand mit der Serie unseres Johannesevangeliums, das war unser schöner Taufgottesdienst im Juni. So lange ist das schon her. Unfassbar, weil wir ganz viele besondere, schöne Gottesdienste auch zwischendrin hatten, ganz besondere Anlässe, die wir auch natürlich würdigen und feiern wollten. Also ich musste ein bisschen nachdenken, ihr vielleicht auch. Versucht euch noch mal ein bisschen hineinzuversetzen. Ich habe damals die ganz, ganz berühmte Stelle der Brotvermehrung mit euch besprochen. Wir waren da im Johannes 6 stehen geblieben. Das Wunder, das Zeichen der Brotvermehrung hat auch was mit Ergebnissicherung zu tun. Vielleicht hängt es euch schon so ein bisschen zum Hals raus, wenn ich immer mal im Johannesevangelium sage, was Johannes so für Strukturen reingebaut hat, für Betonungen. Ich habe schon ganz oft von hier vorne so erzählt, eine Art und Weise, wie Johannes immer wieder so Schleifen dreht, so einen Fokus setzt, sind so die Wunder- und Zeichengeschichten. Er hat als Einziger, wenn man so will, so eine gewisse Auswahl getroffen. Er hat viel weniger Wunder berichtet und das mit dem besonderen Fokus auch, nur ganz deutlich zu machen, was mit diesen Wundern gezeigt werden soll. Darum hat er sie auch in seinem Evangelium immer als Zeichen bezeichnet. Ich habe auch schon ein bisschen so die Brotkrumen gestreut, habe gesagt, geht doch selber mal durchs Johannesevangelium und überlegt mal so die Zeichen. Wie viele hat er denn? Es gibt ja immer auch so Zahlensymboliken in der Bibel. Ich werde das jetzt heute noch nicht auflösen. Wir kommen schon noch dahin. Aber vielleicht so ein bisschen, um reinzukommen gedanklich wieder, wo waren wir stehen geblieben? Wir waren stehen geblieben beim Zeichen der Brotvermehrung. Und damals habe ich gesagt, ja damals, ne, so fühlt es sich schon an. Damals habe ich gesagt, und ihr habt eine Parallele gezogen zum Psalm 23, dass Jesus, der seine Schafe, seine Herde auf diese grünen Auen führt, mit Brot versorgt, mit frischer Botschaft versorgt, mit ewigem Leben versorgt, dass das wie so eine Blaupause auch ist oder eine Erfüllung von Psalm 23. Und weil wir, wie ich das sehr zu schätzen weiß, ja eine sehr mitdenkende, reflektierte Gemeinde sind, kamen auch, glaube ich, beim letzten Gottesdienst so 2, 3 Leute auf mich zu, haben gefragt, hey Chris, kann man das wirklich so sagen? Ist das nicht irgendwie so hingebogen, dass man jetzt da irgendwie den Psalm 23 so reinliest? Und um das nochmal deutlich zu machen, habe ich heute nochmal einen Beweis mitgebracht sozusagen. Bei der Stelle, wo wir heute sind, habe ich nochmal so einen Psalmenbeweis mitgebracht, wo wir sehen, dass Johannes das tatsächlich ganz bewusst macht, diese Parallelen zieht aus dem Alten Testament und in ganz besonderer Weise auch aus den Psalmen. Und da dürft ihr auch gespannt sein, worum es heute geht. Die Liedauswahl war zumindest schon mal perfekt. Vielen Dank dafür an euch nochmal. Die hat für uns nochmal ein ganz schönes Fundament gelegt. So ein bisschen meine Vorrede, mein Einstieg. Und bevor ich weitermache im Johannesevangelium und uns die Stelle vorlese, möchte ich gerne noch mit uns beten. Jesus, wir schließen uns nochmal an diesen Dank und an die Perspektive auf dich, die Perspektive Ewigkeit, die du schenkst. Wir kommen aus ganz, ganz verschiedenen Wochen, die hinter uns liegen, jetzt hier wieder zusammen, mit ganz vielen verschiedenen Erfahrungen, vielleicht guten Zeiten, vielleicht herausfordernden Zeiten, du weißt es, Herr. Aber was uns eint und worüber wir uns freuen dürfen und worüber wir wirklich dankbar sein dürfen, ist, dass wir unter dir stehen und uns unter dir versammeln und auch jetzt unter deinem Wort wieder. Und wir beten, dass du das uns lebendig machst und aufschließt und dass jeder Einzelne, der hier ist, der zuhört, ganz persönlich von dir angesprochen ist. Danke, dass du uns siehst, dass du lebst und dass du redest. Amen. Vielleicht habt ihr es durch die Liedauswahl schon erahnt. Wir lesen folgende Begebenheit, Johannes 6, ab Vers 16. Als es aber Abend geworden war, gingen seine Jünger hinab an den See und sie stiegen in das Schiff und fuhren über den See nach Kapernaum. Und es war schon finster geworden und Jesus war nicht zu ihnen gekommen. Und der See ging hoch, da ein starker Wind wehte. Als sie nun ungefähr 25 oder 30 Stadien gerudert hatten, sahen sie Jesus auf dem See gehen und sich dem Schiff nähern. Und sie fürchteten sich. Er aber sprach zu ihnen: Ich bin's, fürchtet euch nicht. Da wollten sie ihnen das Schiff nehmen und sogleich war das Schiff am Land, wohin sie fahren wollten. Ich hatte euch beim ersten Zeichen, was so im Johannesevangelium ganz deutlich berichtet wurde, ja aufgefordert, den auch nachzuspüren. Wer jetzt also mitgezählt hat, weiß, wir sind jetzt mit dieser Begebenheit der Hilfe im Sturm, diesem Wunder, plötzlich am Ufer zu sein, safe to shore, ja, sicher am anderen Ufer zu sein, bei Zeichen Nummer 5 angelangt, bei Wunder Nummer 5. An dieser Stelle vielleicht ein kurzes Update. Wie gesagt, Ergebnissicherung. Zeichen 1, das war die Weinvermehrung, Hochzeit in Kana. Und wer sich erinnert, wir haben festgehalten, Jesus hat sich damals mit übernatürlicher Macht zum ersten Mal offenbart. Seine Jünger glaubten danach an ihn und er deutete mit diesem Wunder bei einer Hochzeit schon auf sein großes Hochzeitsfest voraus, wo wir mit ihm vereint sein werden, die Gemeinschaft der Gläubigen, seine Braut bei der großen Hochzeit im Himmel. Das war sein allererstes Wunder, wo er das letzte große Wunder andeutet. Außerdem war da der Aspekt drin, dass Jesus unsere Not, unsere Scham lindert. Hier eine Person von dem Bräutigam, der eigentlich verantwortlich war für das Fest, in Not kam, die Scham drohte, der Ausschluss eigentlich sozusagen aus so einer sozialen Gemeinschaft. Jesus nimmt es an, er übernimmt ihn, er identifiziert sich, er trägt diese Not und Scham. Zeichen 2, die Heilung des Sohnes eines königlichen Beamten, wie es oft in den Überschriften heißt. Wir sehen hier an diesem Zeichen, es zeigt uns, Jesus ist stärker als Krankheit. Aber nicht nur das, er ist auch stärker als Raum und Zeit. Er ist Herr über Raum und Zeit, wenn man so will. Denn sein Wort gilt, auch wenn dieser Junge, der krank war, nicht vor ihm gebracht wurde, nicht vor ihm lag. Er konnte aus der Ferne zu ihm zusprechen, er ist geheilt und er wurde geheilt. Sein Wort gilt, auch wenn Jesus nicht sichtbar anwesend ist. Das zeigt uns dieses Wunder. Zeichen Nummer 3, die Heilung am Teich von Bethesda. Da haben wir uns ein bisschen auch aufgehalten. Jesus zeigt wieder, er ist der Weg zu der wahren Heilung und das wahre Ziel. Egal, wo wir Hilfe, Rettung suchen, in Ritualen, in Frömmigkeit, in Esoterik. Menschen sind da unfassbar kreativ. Jesus sagt uns, nein, er allein ist die wahre Rettung, die wahre Heilung. Eine Geschichte auch von kompletter Hoffnungslosigkeit auf mehreren Ebenen. Ein Mensch, der wartet, in irgendeinen Wunderteich zu so einem Aberglauben zu rennen, der gleichzeitig aber gelähmt ist und niemals diese Hoffnung in Erfüllung sehen könnte. Was uns so ein bisschen zeigt, dass wir vor Gott absolut hilflos sind und absolut seine Rettung brauchen. Und dann Zeichen Nummer 4, eben die Brotvermehrung. Auch spannende Parallele zur Weinvermehrung. Jesus, der uns Brot und Wein in Fülle gibt. Speisung der 5000. Und eben dann diese wunderbare Parallele. Jesus ist das wahre Brot aus dem Himmel, der Versorger, der Sorgenwender. Jesus ist der gute Hirte. Der Herr ist mein Hirte. Also heute dann Zeichen Nummer 5. Jesus hilft im Sturm. Er wendet die Ängste und die Verzweiflung seiner Jünger. Jesus heilt hier niemanden. Er zeigt uns hier etwas anderes. Er zeigt uns unter anderem, Jesus ist Herr über die Natur, über Wellen, über Sturm, über die Schöpfung. Gott, der Vater, der spricht zu Beginn der Welt in das Nichts, sein schöpferisches Wort hinein, und daraus ist alles entstanden. Und hier in dieser Geschichte, Jesus, der Sohn, ja, er spricht und befiehlt dem Wind und den Wellen, und sie gehorchen. Und der See trägt ihn, wie der Geist zu Beginn der Schöpfung über dem Wasser schwebte. Eine ganz spannende Geschichte über Gottes Offenbarung, die Jesus hier nochmal ganz deutlich macht, sichtbar und erlebbar. So lesen wir zu Beginn der Bibel: Die Erde aber war wüst und leer, und es lag Finsternis auf der Tiefe, und der Geist Gottes schwebte über den Wassern. Und Gott sprach: Es werde Licht, und es wurde Licht. Und Jesus spricht den Wellen zu und dem Sturm zu, und er muss schweigen. Eine Offenbarungsgeschichte. Sie zeigt uns, wie Jesus ist, wer Jesus ist, wie groß und mächtig er ist. Und dann auch ja das, er kommt seinen Jüngern zu Hilfe. Aber bevor man da, wie es oft passiert, wie es mir auch oft passiert, zu oft so überlegt, wo finde ich mich in dieser Geschichte wieder, was kann ich davon bekommen von Jesus, zu schnell überlegt, was hat mir das hier zu sagen, was sind die Stürme vielleicht in meinem Leben, muss man erstmal fragen, und das ist eigentlich das wunderbare Rezept für viele Situationen. Was zeigt Jesus hier über sich? Wir brauchen erstmal diesen Blick auf Jesus, bevor wir zu schnell den Blick auf uns selbst nehmen. Das ist eine wunderbare Reihenfolge für den Umgang von Sorgen in unserem Leben. Erstmal zu überlegen, was sagt diese Geschichte, was sagt dieser Bericht über unseren lebendigen Herrn aus? Und das wird besonders schön deutlich, auch nochmal, wenn man so ein bisschen die Brücke schlägt zu der Geschichte davor, wenn man überlegt, wie die endete, die Brotvermehrung. Da heißt es nämlich am Ende dieser Stelle, genau vor unserer heutigen Begebenheit: Da Jesus nun merkte, dass sie kommen würden und ihn ergreifen, um ihn zum König zu machen, entwich er wieder auf den Berg, er allein. Jesus wollte nicht zu so einem König gemacht werden. Er hat sich ganz bewusst zurückgezogen. Und dann aber kommt diese Geschichte auf diesem stürmischen See. Er will ganz anders wahrgenommen und kennengelernt werden. Seine Jünger waren also ganz allein im Boot, weil Jesus auf dem Berg war. Er hatte sich zurückgezogen, um zu beten. Er hat die Connection zu seinem himmlischen Vater gebraucht. Die Menschen wollten ihn mit Gewalt zum König machen, aber Jesus, er erlaubt es nicht. Und das ist, glaube ich, aus mehreren Gründen. Unter anderem deshalb: Erstens, niemand kann Jesus zum König machen. Niemand kann Jesus zum König machen, denn es würde ganz besonders schon heißen, dass jemand über Jesus steht. Jesus ist bereits König. Er ist der Herr von Ewigkeit her. Und das wird ganz deutlich in dieser Geschichte mit dieser Autorität über die Natur. Niemand steht über dem Herrn der Herren, schon gar nicht irgendein Mensch. Niemand kann ihn zum König machen. Und auch das steckt da drin. Er ist eine ganz andere Art von König, als die Menschen sich das in der Stelle gewünscht haben, ihm da mit Gewalt gezwungen, zu ihrem König zu machen, so wie sie gerne einen König hätten. Aber Jesus darf nicht in unsere Schubladen gepresst werden. Jesus ist ein ganz anderer König. Nicht nur irgendein irdischer Regent, er ist, wie wir an dieser Stelle sehen, Herr über Natur, Herr über das ganze Universum. Er ist viel, viel größer noch, als es die Menschen zuvor geglaubt haben zu verstehen. Er spricht und die ganze Welt gehorcht. Und er ist der König, der in Schwachheit kommt. Er ist der König, der sterben wird, der sich ganz, ganz, ganz klein machen wird für uns, um die Schuld und die Sünde dieser Welt zu tragen. Er ist ein ganz, ganz anderer König. Also auch das steckt hier drin, diese Offenbarungsgeschichte. Er, der die ganze Macht hätte, der schon der König ist, was er hier zeigt auf diesem See, der gibt all das auf, der lässt sich freiwillig später gefangen nehmen, für unsere Sünden ans Kreuz schlagen. Er gibt diese Macht auf, die er hier zeigt. Also, es ist eine Offenbarungsgeschichte. Wir sollen Jesus als den Herrn über alles kennenlernen und verstehen und niemals zu klein von ihm denken. Als den kennenlernen, dem nichts, aber auch gar nichts unmöglich ist. Und das betont ja Johannes hier. Ich hoffe, ihr habt es inzwischen gemerkt. Ihr habt hoffentlich so die Johannesbrille auf nach den letzten Monaten. Johannes betont das hier noch einmal, als Jesus nämlich sagt, ich bin's, fürchtet euch nicht. Und das wisst ihr jetzt hoffentlich schon, das ist eine von den zahlreichen Ich-Bin-Formulierungen, die sich durch das ganze Johannesevangelium ziehen. Auch so eine, immer mal wieder so eine Tankstelle im Johannesevangelium, so ein Strukturmerkmal. Ich bin's, ego eimi im Griechischen. Ich bin, der ich bin. Mose am Dornbusch. Wie soll ich dich nennen? Wie soll ich sagen, wie heißt du? Ich bin, der ich bin. Ich werde sein, der ich sein werde. Wieder so eine Gottesoffenbarung. Aber ich hatte jetzt noch einen besonderen Aspekt nochmal versprochen, so einen Psalmenbeweis. Vielleicht seid ihr die Psalmen schon mal durchgegangen, die ihr so kennt, bevor ich euch einen Teil von Psalm 107 vorlese. Hier nochmal ein paar kurze Eckdaten jetzt aus dieser Geschichte, was die uns eigentlich berichtet. Übrigens auch nicht nur in dieser Geschichte, sondern durch das ganze Evangelium hindurch sehen wir diese Aspekte. Es geht um Wundertaten Gottes. Es geht um Gottes mächtiges Wort, das Wirkung zeigt. Es geht um Heilungen, um Totenauferweckung. Die Jünger, die stecken hier im Sturm, in der Not fest. Sie haben große Angst, sie fürchten sich. Sie sind mit ihrer Weisheit am Ende und Jesus spricht und der Sturm wird gestillt. Und ehe sie sich umsehen können, waren sie schon am Land angekommen, wo sie eigentlich hinrudern wollten, am sicheren Hafen. Und mit diesen Gedanken im Hintergrund lese ich uns einmal Psalm 107 in Teilen ab Vers 19. Da schrien sie zum Herrn in ihrer Not und er rettete sie aus ihren Ängsten. Er sandte sein Wort und machte sie gesund und ließ sie aus ihren Gräbern entkommen. Sie sollen dem Herrn danken für seine Gnade und für seine Wunder an den Menschenkindern. Sie sollen ihm Dankopfer bringen und jubelnd seine Taten erzählen. Die in Schiffen sich aufs Meer begaben und Handel trieben auf großen Wassern, die sahen die Werke des Herrn und seine Wunder auf hoher See. Er sprach und erregte einen Sturmwind, der die Wellen in die Höhe warf. Sie fuhren empor zum Himmel und hinab zur Tiefe und ihre Seele verging vor Angst. Sie taumelten und schwankten wie ein Trunkener und alle ihre Weisheit war dahin. Da schrien sie zum Herrn in ihrer Not und er führte sie heraus und aus ihren Ängsten. Er stillte den Sturm, dass er schwieg und die Wellen sich beruhigten. Und jene freuten sich, dass sie sich legten. Und er führte sie in den ersehnten Hafen. Sie sollen dem Herrn danken für seine Gnade und für seine Wunder an den Menschenkindern. Der Psalm wurde gut 1000 Jahre früher geschrieben, vor dieser Sturmgeschichte. Ein Lied, ein Gebet vom Geist Gottes inspiriert, das den Herrn der Welt anbetet und besingt. Und 1000 Jahre später steht dieser menschgewordene Gott in diesem Sturm und handelt genauso, wie es besungen, wie es vorhergesagt war, wie der Charakter Gottes besungen wurde. Er kann den Sturm stillen. Und er tut große Wunder an den Menschenkindern. 1000 Jahre früher, die Jünger durften das ganz live, ganz hautnah erleben. Jesus Christus, derselbe gestern, heute und in Ewigkeit. Und das bedeutet auch für dich und mich, Jesus hat sich nicht verändert. Und das ist jetzt vielleicht so ein bisschen die Brücke, wo wir mit dem Blick auf Jesus auch in unsere Situation, in unsere Stürme so reinschauen können. Der vor 3000 Jahren inzwischen besungen wurde in dem Psalm, der dieses Lied inspiriert hat, ist derselbe, der den Jüngern auf dem See begegnet ist und ist derselbe, der heute noch Wunder tut, Tag für Tag. Der auch heute noch dein Leben in der Hand hält. Und vielleicht, und das ist zumindest ja auch meine Hoffnung immer wieder, ist das für dich auch so eine Inspiration, vielleicht die Psalmen so ein bisschen wieder zu entdecken, so als Gebetbuch vielleicht. Es gibt ja immer wieder Phasen, wo man nicht so recht weiß, wie kann ich beten, wie soll ich beten, entweder weil ich keine Lust habe gerade, weil ich nicht weiß, welche Worte ich finden soll, oder ich stecke so sehr in dem inneren Sturm auch drin, dass ich gar nicht weiß, wo soll ich anfangen, wo soll ich aufhören. Und dann kann mir die Bibel solche Gebete leihen. Und da hat ein befreundeter Pfarrer das mal so schön formuliert. Der hat gesagt, wer die Psalmen liest und betet, der tritt ein in eine riesige Gebetsgemeinschaft über Raum und Zeit hinweg. Das ist eine wunderschöne Inspiration für mich und auch irgendwie Motivation, Psalmen zu beten. Ich überlege, seit Tausenden von Jahren beten gläubige Menschen diese Worte. Jesus selbst hat diese Gebete gebetet. Die Christen zu allen Zeiten, an allen Orten beten die Worte des Psalmen. Und ich kann mich da einfach einreihen, über Zeit und Raum hinweg in diese Gebetsgemeinschaft eintreten und mich dann vielleicht wiederfinden in den Stürmen meines Lebens und wissen, dieser Gott, der diesen Sturm gestillt hat, der ist auch größer als meine Sorgen, meine Nöte, meine Sünde und meine Schwäche. Und meine Situation, die ist heute nur noch sehr, sehr selten von so einem Sturmwind und Not auf See geprägt. Ja, das ist nicht so ganz mein Lebensalltag hier, wo ich lebe. Im Gegenteil, im Nordseeurlaub, wo wir waren, war sogar ausgesprochen übertrieben gutes Wetter dieses Jahr. Also ganz anders, dass ich mich hier so nicht reinfühlen kann. Aber doch steckt ja jeder von uns in seinen ganz besonderen Herausforderungen. Und ich weiß nicht, wie das dir geht. Für mich ist diese Phase nach dem Sommer Richtung Herbst oftmals irgendwie emotional oder kräftemäßig fast herausfordernder oder fühlt sich mehr als so eine Umbruchszeit an, als so der Jahreswechsel, der ja ganz oft so mit Silvester und Neujahr so ganz bewusst als Zeit der Neuanfänge und Vorsätze begangen wird. Mir geht es viel öfter so, dass gerade diese Phase von Sommer auf Herbst, wenn alles wieder so hochfährt, nach der Ruhe, der Urlaube, wo ein bisschen immer alles so ein bisschen auf Sparflamme lief, wo es da wieder anzieht, dass das sich eher so ein bisschen anfühlt, wie, boah, was wird kommen? Ja, finde ich wieder gut in den Alltag rein? Was ist mit den Herausforderungen, die kommen? Finde ich wieder so meinen Rhythmus? Und wenn man schon wieder ahnt, was alles kommt und dann die Schule wieder anfängt und die großen Projekte wieder anlaufen, das kann ein Sturm mal sein, das kann sich so ein bisschen so anfühlen. Aber ich denke, jeder von uns hat da ganz individuelle Gedanken gleich im Kopf. Jeder weiß, was gerade der ganz persönliche Sturm ist. Und jeder von uns braucht genau diese Perspektive, dass Jesus da auftauchen kann, direkt in dieser Situation, direkt in der Not, direkt im Sturm. Und in all dem darum die Frage: Hast du, wenn du in so einem Sturm steckst, schon mal daran gedacht, zu beten, zu Jesus zu rufen? Ich weiß nicht, ob euch das aufgefallen ist. Johannes berichtet ja auch von dieser Sturmgeschichte, aber was er nicht berichtet ist, dass die Jünger gebetet haben. Im Psalm 107 heißt es, sie schrien zum Herrn in ihrer Not. Von den Jüngern hier lesen wir das nicht. Da heißt es nur, der See ging hoch, ein starker Wind wehte und die Jünger, ja, was tun sie? Sie machen eigentlich was völlig Verrücktes und vielleicht sogar ein bisschen Absurdes. Sie rudern gegen den Sturm an und dann heißt es 25 oder 30 Stadien weit. Das sind 5 Kilometer. Ich weiß nicht, wer so mal ein bisschen gerudert ist. Aber gegen den Sturm, 5 Kilometer auf unruhiger See zu rudern, das bringt so gut wie nichts. Und das ist ein hoffnungsloses Unterfangen. Das muss allein Stunden gedauert haben, irgendwie da voranzukommen. Und das muss man ihnen dann ja wiederum lassen. Aufgegeben haben sie nicht. Aufgegeben haben sie nicht. Aber, und auch das ist Teil der Wahrheit, ans Ziel gekommen sind sie mit der Taktik auch nicht. Aufgegeben haben sie nicht, aber ich frage mich, was gewesen wäre, wenn sie nicht gleich aus eigener Kraft versucht hätten, irgendwie im Sturm klarzukommen, sondern wenn sie gleich nach Jesus geschrien hätten. Das ist so ein bisschen die Frage, die ich bei der Johannesstelle hier habe. Haben Sie vielleicht Jesus noch nicht gekannt als den, der sogar die Natur im Griff hat? Haben Sie ihn nicht als den gekannt, der auch aus der Ferne ansprechbar ist, der aus der Ferne helfen kann? Ja, er ist auf dem Berg geblieben, um zu beten. Haben Sie noch nicht gewusst, dass er trotzdem helfen kann, dass sein Wort auch über die Ferne wirkt und Kraft hat? Das sind so meine Fragen bei dem Text. Ich habe auch noch mehr Fragen. Hatten Sie einfach noch nicht diesen Glauben daran, wer und wie Jesus wirklich ist? Hatten Sie vielleicht deshalb Angst vor dieser Gestalt auf dem Wasser, weil Sie geistlich noch blind waren? Sie dachten, da kommt ein Gespenst an. Sie hatten Angst bei dieser Erscheinung. Hätten Sie Jesus vielleicht früher erkannt und auch die nahende Rettung früher erkannt, wenn Sie durch Gebet geistlich schon vorbereitet gewesen wären, wenn Ihre geistlichen Augen schon offen gewesen wären dafür, wenn Sie erwartet hätten, wir rufen zu Jesus und er wird kommen? Ich stelle erstmal nur so meine Fragen. Vielleicht hast du auch so deine Gedanken dazu. Nimm doch diese Fragen gerne mal mit in die neue Woche. Vielleicht in die Gruppen, wenn ihr euch schon trefft. So wie vielleicht noch diese Frage. Lässt es Gott manchmal zu, dass wir in den Sturm geraten? Im Psalm 107 haben wir gelesen, er sprach und er erregte einen Sturmwind. Ich hoffe, ich darf zu Beginn des oder zum Ende des Sommers, zu Beginn des Herbstes gleich so ein bisschen herausfordernd werden. Denkt darüber nach, tauscht euch darüber aus. Muss es manchmal vielleicht einfach sein, dass wir 5 Kilometer auf stürmischer See ackern und schuften und gegen den Wind ankämpfen, bis wir irgendwie mal checken und bereit sind zu wissen, hey, ich brauche Jesus. Es geht nicht ohne ihn und es darf nicht ohne ihn gehen und es soll auch nicht ohne ihn gehen, weil ich will, dass mein Leben gelingt. Brauchen wir diese Zeiten vielleicht manchmal, bevor wir begreifen, dass wir völlig von Gott abhängig sind und er unsere einzige Hoffnung ist. Und auch zu merken, wo wir wirklich in der tiefen Not stecken. Ich stelle nur Fragen. Und ich glaube, da gibt es Antworten. Aber ich glaube auch, dass die Jesus ganz persönlich für jeden von uns hat. Dass er die ganz, ganz persönlich beantworten wird. Die Jünger haben vielleicht die Antwort bekommen, dass sie Jesus nach diesem Erlebnis besser kannten. Eine tiefere Jesus-Beziehung hatten als vorher. Ihn größer erlebt haben, als sie von ihm vorher gedacht haben. Weil sie vielleicht danach wussten, selbst wenn ich mitten auf dem See bin, Kilometer weit vom Ufer entfernt und im Sturm stecke, Jesus ist hier und er bringt mich da sicher durch. Und vielleicht brauchen wir auch, jeder von uns, diese Erlebnispädagogik von Gott, dass wir oft die Bibel lesen und es schon bejahen und dann irgendwie im Kopf wissen, aber es ist immer noch anders, wenn der Glaube wirklich gefordert ist. Wenn Gott uns das zumutet, dass wir durch Phasen im Leben gehen, wo es sich die Frage wirklich stellt, trägt dieses Wort, das ich hier lese, trägt dieses Gebet, trägt die Hoffnung auf Jesus. Und das zu erleben, das ist ein großartiges Zeichen und Wunder, ein wunderbares Geschenk von unserem lebendigen Gott. Und das wünsche ich uns allen mehr und mehr und tiefer und höher und weiter. Nicht jeder Sturm muss von Gott kommen, das will ich nicht gesagt haben, aber in jedem Sturm ist Jesus bei uns und führt uns zum sicheren Hafen. Und bis es soweit ist, der Zuspruch und das Gebot eigentlich, ja eigentlich der Befehl an uns, fürchtet euch nicht, ich bin's. Fürchtet euch nicht, ich bin's. Ich bin der ich bin bei dir. Und da kommt wieder für mich der Schöpfungsbericht ins Spiel, denn wenn Jesus etwas sagt, dann sind seine Worte schöpferisch wirksam. Und dann kann er so reinsprechen in dein Leben, fürchte dich nicht, hab Mut, hab Hoffnung, hab Glaube, hab Zuversicht. Und wenn Jesus das sagt, dann macht es was, weil es sein schöpferisches Wort ist. Dann besiegt dieses Wort auch die Angst in meinem Leben. Wenn er zu dir sagt, fürchte dich nicht, dann verändert das auch etwas in dir. Darauf darfst du hoffen. Fürchte dich nicht, ich bin's. Oder anders gesagt, Fürchte dich nicht, weil ich der bin, der ich bin. Das ist die Begründung dafür, warum wir nichts fürchten müssen. Fürchtet euch nicht, ich bin. Fürchte dich nicht, weil ich der bin, der ich bin. Schau auf Jesus, schau auf den, der Zeit und Ewigkeit, der Himmel und Erde in seiner Hand hat. Dann brauchst du nichts mehr zu fürchten. Und ich bete, dass dieser Bericht auch ein Trost für dich ist, wenn du an irgendwas Konkretes denken musstest, beim Thema Sturm, bei Unruhe, bei Unfrieden im Leben, dass dein geistliches inneres Auge jetzt nochmal neu ausgerichtet ist und nochmal du diese Hoffnung wirklich auf Jesus werfen kannst und dir vielleicht heute auch nochmal so einen Psalm schnappst oder diese Geschichte von heute Morgen, dieser Bericht aus dem Leben Jesu in einer ruhigen Minute, in einer ruhigen halben Stunde und dich da nochmal ganz tief verankerst und da auch wiederfindest in diesem lebendigen Wort Gottes, dass deine geistlichen Augen, dein Glaube und dein Herz jetzt vor dieser neuen Phase des Jahres vielleicht nochmal ganz neu gestärkt und gefüllt wird. Die Jünger haben offensichtlich nicht damit gerechnet, dass Jesus plötzlich mitten im Sturm auftaucht. Das heißt für mich auch, Jesus hilft oft anders, als wir das denken und erwarten. Aber immer hilft er. Und damit schließe ich gerne nochmal mit den Eröffnungsworten aus Psalm 107. Damit schließt sich auch ein Kreis heute. Ich liebe das auch immer, wenn der Herr den Gottesdienst so inspiriert. Du hattest das Wort Dankbarkeit heute so auf dem Herzen. Und ich habe hier den ersten Vers aus Psalm 107 für mich so nochmal als Abschlussgedanken für die Predigt hingeschrieben. Und der geht genau damit los. Dankt dem Herrn. Dankt dem Herrn, denn er ist gütig. Denn seine Gnade währt ewiglich. Amen. Und diese Wunderkraft, genau, ihr dürft gerne schon nach oben kommen, diese Wunderkraft, die wir schon bereits besungen haben, die dürfen wir jetzt auch noch einmal besingen. Und das wünsche ich gerne auch so als Zuspruch, ja? Wenn jemand jetzt sagt, da ist eine Herausforderung, aber die ist so groß und ich ruder die 5 Kilometer gegen Wind vielleicht schon seit Wochen und Monaten und ich habe keine Ahnung, was kommen darf, dann ist dieses Lied so ein ganz besonderer Zuspruch jetzt auch an dich. Und einem Gott, der das Meer teilt.